Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Wir haben heute Nancy zu Gast, aber zu dir kommen wir gleich erst noch. Der Peter hat uns aber wieder ein schönes Trivia mitgebracht, heute zum Thema Kita.
Ja, heute was ich überraschend wenig überraschend fand. zu dieser Dialekte kommen wir gleich. Mhm. Es gibt ja das Vorurteil, dass Erzieherinnen eben vor allem Frauen sind. War lange Zeit ein klassischer Frauenberuf und ich hatte dann noch im Ohr, dass so ab den 2000er Jahren man aktiv daran gearbeitet hat, das als Klischee loszuwerden, den Beruf attraktiver zu machen, klarzustellen, dass es keine spezifische Frauenaufgabe ist, zu erziehen. Und dann habe ich mir einfach mal die Zahlen angeschaut, wie sich jetzt nach 20 Jahren dieser Kampagne, nenne ich es jetzt mal, nach dieser Beschäftigung, sich eigentlich die Zahlen verändert haben. Und ich vermute, unser Gast weiß es, deswegen mal eher in deine Richtung erstmal. Wie hoch ist denn der Frauenanteil heute? Heute heißt 2024, von 2025 habe ich natürlich keine Zahlen gefunden, bei den Erzieherinnen.
Okay, also ich habe tatsächlich zwei Referenzen zu dem Thema. Zum einen die Kita, wo mein Neffe hingeht. Den habe ich da schon ein paar Mal mit abgeholt, wenn ich meine Familie besucht habe. Und zum anderen die Kita, die ich kürzlich in Fellbach besucht habe, die beim Kita-Preis letztes Jahr eine Auszeichnung gewonnen hat. Und ich würde jetzt tatsächlich mal sagen, dass der Anteil immer noch bei 75-80% liegen dürfte.
Nancy, willst du auch was in den Ring werfen?
Ich werfe auch über 80 trotzdem in den Ring, ja.
Ja, damit seid ihr ganz genau richtig, sind 80%, was ich gefunden habe. Und auch aus der eigenen Anschauung, die ist besonders bitter bei mir, es ist jetzt nicht mehr Kindi, sondern Kindergarten bei meinem Sohn. Und da ist genau ein Mann auf alle Erzieherinnen und das ist der Leiter der Institution.
Also, das kennt man sonst nur aus Friseurläden.
Ja, genau, da ist es auch. Es gibt mehrere, glaube ich, wo durchaus Männer vorkommen, dann in den Leitungspositionen. Mhm. Soweit, das habe ich für heute mitgebracht. Ein Stück bittere Faktenlage, die aber vermutlich niemand überrascht hat. Trotzdem kann man sie nochmal benennen.
Genau, und gleich sprechen wir mit Nancy über die Kitastrophe. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Intro und dann sind wir gleich wieder für euch da.
Arbeitswelt Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt Podcast. Wir haben Nancy zu Gast und wie immer bei unserem Podcast fangen wir erstmal damit an. Nancy, wer bist du?
Ja, ich bin Nancy Hehl, arbeite bei Verdi Baden-Württemberg und bin da zuständig für die Fachgruppen Erziehung, Bildung und soziale Arbeit und für die Kommunalverwaltung, was recht sinnvoll ist, weil ja sozusagen viele Kitas bei den Kommunen auch sind und die Überschneidungen da auch durchaus Sinn machen. Gleichzeitig haben wir zwei Drittel der Kitas bei freien und kirchlichen Trägern, also nicht kommunal. Können wir aber später auch nochmal drauf eingehen, auf diese Gemengelage, was das auch für die Arbeit bedeutet. Ja, und gelandet bin ich in der Stelle eigentlich über ein Projekt Kindertagesstätten. Das hat bei Verdi angefangen 2009 tatsächlich, im Anschluss an die erste große Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst. Da wurden bundesweit 5 Stellen geschaffen, um Kitas im kommunalen Bereich einfach nochmal stärker zu erschließen und berufsfachlich vor allem auch zu versorgen, weil ja das eine die Tarifarbeit ist, das andere ja aber auch die Arbeitsbedingungen und die Themen, die gar nicht unbedingt tarifvertraglich geregelt werden können. Mhm. Und da haben wir angesetzt, sind in der Zwischenzeit, glaube ich, auch sehr erfolgreich damit. Und so kam das eben zustande, dass ich dann auch angefangen habe. Ursprünglich habe ich eigentlich mal eine Berufsausbildung gemacht im Finanzdienstleistungsbereich. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung zuerst gemacht, nach meinem mittleren Bildungsabschluss und habe im Anschluss an die Berufsausbildung dann nochmal über den zweiten Bildungsweg Abitur gemacht. Mit Unterstützung schon der Hans-Böckler-Stiftung damals, mit der ideellen Förderung als Schülerin tatsächlich, weil ich nämlich in der Berufsausbildung zur Mitbestimmungsarbeit über die JV gekommen bin. Damit in Kontakt zur Gewerkschaft, bin dann da in die Jugendbildungsarbeit auch eingestiegen. Und so kam es dann auch, dass schon sozusagen mein weiterer Weg, um das Abitur zu machen, schon mal gewerkschaftlich geprägt war über die Hans-Böckler-Stiftung. Und das Studium, was sich dann angeschlossen hat, eben auch mit der Hans-Böckler-Stiftung zusammen war. Und ich habe dann Diplompädagogik studiert an der Uni Augsburg. Da zwar nicht frühkindliche Bildung, sondern außerschulische Jugendbildung und Erwachsenenbildung. Aber auch das ist recht hilfreich für den jetzigen Arbeitsbereich, den ich habe. Und dadurch, dass ich sozusagen auch ehrenamtlich ja auch während Schule und Studium dann nochmal bei Gewerkschaften, bei Verdi dann später dann auch aktiv war, hat sich das eigentlich so fortgesetzt, dass dann auch klar war, ich fange da an zu arbeiten. Dann haben Kolleginnen von mir mitbekommen, die Nancy ist fertig mit dem Studium, wie sieht's aus? Ich habe dann erstmal angefangen, im Verdi-Bezirk München eine Mitgliederwerbekampagne zu begleiten. Das war zeitlich befristet, ein gutes halbes Jahr. Das hieß Mehr Verdi in München. Das hat auch total viel Spaß gemacht, da sozusagen in allen Fachbereichen einfach die Betriebsgruppenarbeit zu unterstützen, von den Stadtwerken München über die Postniederlassung in Freising. Und das war total nett. Und jetzt war es ja so, dadurch, dass es diesen schlimmen Anschlag auf unseren Streikzug gab in München, auch so, dass ich da einen direkten Bezug auch hatte, wo ich einfach die Kolleginnen kannte und wusste einfach, wer da auch direkt betroffen ist, selbst wenn ich jetzt die Opfer vielleicht nicht kannte, aber das hat dann schon auch nochmal eine besondere Verbindung gegeben. Genau. Ja, und dann war aber in München tatsächlich dann auch dieses Projekt beendet und während ich dort war, hatte eben Verdi Baden-Württemberg schon angerufen, zu sagen, hier, wir kriegen eine der Projektstellen Kitas, Nancy, wie sieht's aus? Wir denken, du könntest es gut machen, willst du das bei uns machen? Und dann habe ich eben wieder hierher gewechselt und bin seither in Stuttgart recht zufrieden, wenngleich ich aus der Historie, die ja dadurch jetzt auch entstanden ist, wir haben 2025 berichten muss, dass wir eher optimistisch in den Kita-Bereich eingestiegen sind und tatsächlich auch dachten, nachdem der Rechtsanspruch auf U3-Plätze, dann der ja zu dem Zeitpunkt dann eingeführt wurde per Gesetz, und da hatten wir dran gearbeitet, weg von der Quantität hin wieder zur Qualität zu kommen, haben da auch einiges erreicht, dass es eine Mindestpersonalverordnung auf einmal gab und dass wir da wirklich auch berufsfachlich vorangekommen sind und auch den Fachkraft-Kind-Schlüssel verbessern wollten. Und jetzt muss ich halt aus der Erfahrung sozusagen auch sagen, seit Corona vor allem als Katalysator natürlich der ganzen Entwicklung nochmal, dass wir einen ganz argen Backflash sozusagen haben oder dass das Gummiband extrem zurückgeschnalzt ist und wir eher im starken Abwehrkampf gerade sind, die Bedingungen nicht weiter zu verschlechtern. Und es ist wirklich, wie du vorhin schon sagtest, eine Katastrophe oder eine Kitastrophe. Es ist eine starke Krise und es ist quasi, Krise heißt ja eigentlich der Höhepunkt einer negativen Entwicklung, wo man davon ausgehen würde, es würde sich umkehren. Das ist allerdings gerade tatsächlich gar nicht abzusehen, sondern ist jetzt auch, wenn ich auf die bundespolitische Ebene gucke, wenn es darum geht, wie Haushaltsgelder eingesetzt werden sollen, sehen wir uns ja da eher der Situation ausgesetzt, dass soziale Ausgaben zurückgefahren werden. Davon ist die Kita auch betroffen und es wird geguckt, wie noch mehr sozusagen aus der Zitrone rausgepresst werden kann. Und es ist völlig klar, der letzte Tropfen ist schon lange raus. Und noch weitere Einschränkungen sind eigentlich gar nicht denkbar und stemmbar. Von dem her sind wir da jetzt auch dran zu gucken, die Kolleginnen zu stärken. Jetzt bin ich quasi bei Frage 4 schon gelandet.
Genau, deswegen langsam und der Reihe nach. Wer den Titel der Sendung gesehen hat, wir haben das ja auch schon genannt, Kitastrophe, hört sicherlich schon direkt raus, es sieht nicht gut aus. Und du hast es ja eben auch schon anklingen lassen. Auf das Thema Politik und Bundesebene kommen wir gleich noch. Aber für alle, die jetzt vielleicht nicht gerade selbst in der Kita arbeiten oder die Kinder dort regelmäßig hinbringen und wieder abholen, beschreib doch mal so ein bisschen, wo ist gerade so die Problem- und Gemengelage für die Beschäftigten vor Ort, was natürlich am Ende auch für die Bedingungen für die Kinder und die Eltern sorgt, aber vor allem jetzt erstmal aus der Beschäftigtenperspektive, was ist da so gerade die aktuelle Situation?
Naja, also es wird ja dieser Fachkräftemangel immer wieder beschworen sozusagen, wobei wir jetzt für unseren Bereich fast sagen, wir hätten den wahrscheinlich ähnlich wie in der Pflege gar nicht, wenn nicht so eine hohe Fluktuation wäre. Wir haben eigentlich die ausgebildeten Fachkräfte und wir haben jetzt auch eigentlich eine Verdopplung des pädagogischen Personals. Wenn du da Zahlen gegoogelt hast zum Anteil der Frauen, wirst du gesehen haben, es hat inzwischen doppelt so viel pädagogische Fachkräfte in Baden-Württemberg wie noch vor 10, 15 Jahren. Da sind wir besser geworden, aber das heißt nicht, dass die Bedingungen besser geworden sind, sondern es sind jetzt jüngere Kinder und über längere Zeit Kinder in der Kita. Wir hatten früher Kinder, 3- bis 6-Jährige, das war der klassische Kindergarten, heute heißt das Ding ja auch nicht mehr Kindergarten, sondern Tageseinrichtung für Kinder, Kita. Da hat sich auch eine Qualität verbessert, würde ich sagen, oder verändert. Der Bildungsanspruch zumindest hat sich geändert und ist gestiegen, würde ich sagen. Aber die Betreuungssituation war früher eine andere. Es waren ältere Kinder, 3- bis 6-Jährige, die vielleicht am Vormittag und vielleicht noch die verlängerte Öffnungszeit bis 14 Uhr hatten, also über Mittag mit Mittagessen. Und dann war Ende. Heutzutage haben wir jüngere Kinder, die auch ab 0 im Prinzip in die Kita kommen dürfen. Im SGB 8 ist das geregelt, dass tatsächlich Kinder ab Geburt sozusagen in der Kita auch aufgenommen werden müssen, klar, unter bestimmten Bedingungen. Und sie werden länger betreut. Das heißt, die Gelder und auch die Fachkräfte, die wir haben, die fließen eigentlich in diese Erweiterung. Mehr Kinder und längere Öffnungszeiten. Und mit der Qualität hat es insofern halt nichts zu tun, weil selbst, obwohl sozusagen diese Zahlen immens gestiegen sind, hat es für die Betreuungssituation aber trotzdem die Konsequenz, dass eigentlich schlechter betreut wird und dass höhere Ausfallzeiten dadurch da sind. Weil eigentlich für das, was wir an Fachkraft-Kind-Relation bräuchten, sind wir unterbesetzt und das führt dazu, dass es zu Überlastungen, Arbeitsverdichtung der verbliebenen Kräfte kommt und die fallen peu à peu aus. Es kommen Krankheitskaskaden in Gang. Das heißt, wir haben für die Eltern dann auch keine verlässliche Betreuung, weil sozusagen immer wieder Zeiten gekürzt werden müssen, weil das Personal schlicht nicht da ist. Und jetzt ist halt die Frage sozusagen, wie man dann damit umgeht. Aber das ist die Situation. Und für die Eltern bedeutet es wiederum, die ja auch in den Fachkräftemangel insofern reinbezogen werden, weil sie in anderen Wirtschaftsbereichen arbeiten. Die werden dort gebraucht. Wenn die Betreuung nicht gewährleistet ist, kriegen die ein Problem in ihrer Branche. Da kommen wir beim letzten Punkt dazu. Ich habe da tolle Ideen, wie man da vielleicht auch gesamtgesellschaftlich Verantwortungskriterien einfach nochmal einziehen kann. Weil was heute klar ist, ist, dass das System Kita über der Belastungsgrenze drüber agiert. Und wir müssen jetzt drüber rausgucken, zu schauen, wie kriegt man es miteinander gelöst. Weil die Kita selber ist über der Leistungsgrenze drüber. Das funktioniert leider nicht mehr, ja.
Also wie wirkt sich das vielleicht auch nochmal konkret für die Beschäftigten aus? Du hast gerade schon gesagt, man muss öfters dann mal schließen, es gibt viel Krankheit. Wie ist das wirklich so direkt aus der Beschäftigtenperspektive auch im Erleben? Weil du hast ja sicherlich viel Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort.
Also wir stellen uns mal eine viergruppige Einrichtung vor. Normalerweise sind da 3 Fachkräfte pro Gruppe drin und dann fallen Leute aus. In einer Gruppe sind 2 oder vielleicht sogar das ganze Dreierteam nicht da. Dann müssen die anderen Gruppen einspringen. Das heißt, dort verringert sich die Personalsituation. Das heißt, alle laufen eigentlich nur auf Kante zu gucken, dass sie die Öffnungszeit abgedeckt kriegen. Das heißt, wir können kein Bastelangebot machen, wir können keinen Ausflug machen. Wir können auch schwer die Kinder draußen beaufsichtigen, es sei denn, wir haben einen Garten sozusagen, wo das quasi auch sicher ist in der Einrichtung selber. Aber es ist ganz viel von Notsituationen geprägt, dass man einspringt für andere, für Fehlzeiten. Und es liegt auch an einer falschen Personalbemessung, weil einfach Fehlzeiten nicht ausreichend eingeplant sind. Also Krankheit, Fortbildung, Urlaub ist nicht ausreichend im Personalschlüssel vorgesehen und so sind die eigentlich täglich in der Mangelverwaltung. A, die Leitungen, die gucken müssen, wie setze ich jetzt mein Personal zusammen in diesen 4 Gruppen zum Beispiel oder was sozusagen dann die nächsten Schritte wären, dass man sagt, also einerseits wir gucken mal im Team, wer kann ausgleichen in den Gruppen. Als nächstes, wenn das gemacht wird, also eher bei freien Trägern oder Eltern-Kind-Initiativen, sodass man Elterndienste holt, dass man sagt, kommt mal noch jemand dazu, dass noch eine weitere Person da ist. Für die Praktikantinnen, FSJlerinnen, Bundesfreiwilligendienstleute ist es echt schwierig, weil die sind dann zwar da und sind, wenn wir Glück haben, erwachsen, sind aber oft auch unter 18, können eigentlich nicht die Haftung und die Verantwortung übernehmen. Und dann sozusagen wird's eng. Und dann muss ich eigentlich sagen, dann muss eine Leitung gucken, wie viel Personal habe ich dann da und welche Zeit kann ich abdecken. Mhm. Wenn das zu wenig sind, muss ich Öffnungszeiten kürzen. Das heißt, die Eltern erfahren dann morgens, im schlechtesten Fall, wenn sie um 9 bringen, heute müssen sie aber bitte schon um 14 Uhr abholen, weil bis 16 Uhr geht's heute nicht, wir haben zu wenig Personal. Und das nächste wäre tatsächlich komplett Gruppen zu schließen oder nur noch die Hälfte der Gruppe zuzulassen zum Beispiel, wo dann wieder weniger Personal funktionieren würde. Aber es ist sozusagen für die Beschäftigten das permanente Jonglieren mit einer Mangelsituation. Wir verwalten den Mangel im Moment und es hat nichts mehr mit dem Anspruch des Orientierungsplans, wir haben einen Bildungsplan für die frühkindliche Bildung in Baden-Württemberg, das hat nichts mit Bildungsansprüchen oder Umsetzung jetzt wirklich von Bildungsbegleitung zu tun, sondern man guckt, man kommt durch den Tag, die Kinder haben ihren Ablauf, das kommt ja noch dazu, also Bildung wäre sozusagen das Eigentliche, man schafft dann, dass alle aufs Klo gehen, dass die gegessen haben, dass sie sich nicht streiten und dann ist hoffentlich irgendwann der Tag vorbei. So.
Also man kriegt gerade so den betreuenden Aspekt hin und nicht den eigentlichen Anspruch, dass es ja auch um frühkindliche Bildung geht. Genau. Interessanterweise, ich war jetzt vor 2 Wochen, bevor wir das hier aufnehmen, war ich in der Kita Talstraße in Fellbach-Schmieden, die letztes Jahr beim Deutschen Kita-Preis zum einen ins Finale des Hauptpreises gekommen ist, was schon eine sehr große Anerkennung war zum anderen. Sie haben aber auch den DGB-geförderten Sonderpreis für Attraktivität der Arbeit gewonnen. Die Leiterin hat uns da auch so ein bisschen erzählt, was da halt auch so mit dahinter steckt. Und ich glaube, was halt zum Beispiel auch ein großer Faktor ist, ist, dass da der Träger, die Stadt Fellbach, dann eben zum Beispiel auch sagt, die Azubis und Praktikantinnen und sowas, die zählen nicht zum eigentlichen Personalschlüssel dazu, sondern die kommen dann extra drauf. Also wo ich ja auch denke, so, das ist außergewöhnlich, das ist traurig. Also, weil
aber das ist auszeichnungswürdig heutzutage. Und das entspannt aber so sehr das System, dass ich dann sozusagen auch wieder eine Qualität in der eigentlichen Betreuung habe. Und das ist eine Sparmaßnahme, die sich andere sozusagen rausziehen. Und wenn man darauf verzichtet, dann ist es ein Qualitätsfaktor. Und dann sind alle, glaube ich, zufrieden. Und es gibt eine auch verlässliche Betreuung, weil die Fachkräfte das dann auch leisten können und gesund bleiben. Ja,
ja, ich fand das gesamte Konzept, das Sie da hatten, auch wirklich sehr, sehr spannend. Können wir jetzt nicht drauf eingehen. Heute geht es auch um was anderes. Aber das fand ich wirklich höchst interessant. Und ein anderer Aspekt, der mir da auch noch bewusst geworden ist, ist ja so dieser große Unterschied letzten Endes zwischen den öffentlichen Trägern, also sprich in der Regel den Kommunen und den privaten Trägern, was ja häufig entweder kirchliche Einrichtungen sind oder aber auch sowas wie Eltern-Kind-Initiativen, wo sich da halt Leute zusammengeschlossen haben, da eine Firma für gründen und dann Leute einstellen, die dann halt eine Kita betreiben sollen. Da hatte ich sehr stark das Gefühl, da ist der große Unterschied vor allem erstmal, dass bei den öffentlichen Trägern es eher im Rahmen von Personalmangel und sowas eher häufig mal dazu führt, dass da Zeiten reduziert werden müssen oder sogar die Einrichtung ganz geschlossen werden muss zeitweise, während private Träger eher so ein bisschen auf, vielleicht auf Kosten der Qualität auch, eher auf Teufel komm raus sagen, nee, das Ding muss offen bleiben, weil sonst rennen uns die Leute, die das Ganze hier finanzieren, weg. Hm. Wie ist da so dein Eindruck?
Ja, schwierig zu sagen. Also die Eltern-Kind-Initiativen sind ja meistens vereinsgetragen. Mhm. Das heißt, auch die Eltern sind dann Mitglied im Verein und können auch darüber ehrenamtliche Arbeit in der Kita leisten. Und das kann man auch quasi versicherungstechnisch absichern, falls dann da der Haftungsfall eintritt. Das versucht man dann schon. Gleichzeitig habe ich natürlich die gleichen Förderbedingungen für alle. Also selbst wenn die Kommune das für sich handhabt, dass die da konsequenter sind, dass sie auch schließen und auch mal sagen, das Angebot ist begrenzt, haben ja die Freien trotzdem auch nur die Mittel, die sie refinanziert kriegen. Und wenn da Langzeitkranke sind, dann kriegen die ja trotzdem auch nur, ihr wisst, Lohnfortzahlung, nur bis 6 Wochen. Danach spart sich der Träger da Personalkosten und die kriegen dann auch nur das refinanziert, was sie tatsächlich an Personal hatten und müssen damit also zurechtkommen. Dass wir den TVÖD als Leitwährung haben, also den öffentlichen Dienst und die Kommunen, das ist klar und viele orientieren sich daran. Aber was auch klar ist, dass ganz oft die Arbeitsbedingungen schlechter sind und drunter liegen als bei den Kommunen, wo das einfach auch nochmal von der Mitbestimmung ganz anders hinterlegt ist, dass ich Personalrätinnen habe, die da auf die Arbeitsbedingungen gucken und so weiter. Also von der Tendenz her würde ich schon sagen, freie und kirchliche Träger, wobei gerade bei den Kirchen gibt es auch eine große Organisation, die auch Qualitätsmanagement da betreibt und auch drauf guckt, dass es ein gutes Konzept gibt und dass es ordentlich läuft. Ich muss auch sagen, egal welche Einrichtung, der Druck bei den Eltern ist so groß, dass die angewiesen sind. Es kommt automatisch in der Einrichtung an, dass man versucht, sozusagen die Öffnungszeiten abzudecken. Natürlich darf es nicht dazu führen, dass Kinder in Gefahr kommen, aber manchmal ist die Grenze da doch sehr dehnbar, ja? Was ich dann da doch ermögliche. Und dann auch eben Auszubildende doch, weil ich sie auf den Stellenschlüssel anrechnen darf, zu einem gewissen Anteil dann doch heranziehe, um diese Öffnungszeiten zu gewährleisten. Und wir hoffen halt immer darauf, dass nicht der Worst Case eintritt, ein Kind kommt zu Schaden. Weil das wäre schade, wenn wir erst dann drüber reden, dass sich da was ändern muss, wenn sozusagen das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja.
Du hast gerade was angesprochen mit dem Geltungsbereich des TVÖD für die Kitas, die in kommunaler Hand sind. Jetzt habe ich ja mein letztes Jahr damit verbracht, unter anderem zu schauen, welche Kommunen eigentlich noch tarifgebunden sind und welche nicht. Und musste da ja feststellen, dass von den Anzahl der Beschäftigten immerhin 80%, aber vom Anzahl der Kommunen nur noch ein Drittel etwa in Baden-Württemberg noch tarifgebunden sind. Hast du da Erkenntnisse, weil die Zahlen sind ja relativ neu, deswegen vielleicht hast du die auch noch gar nicht, inwiefern auch bei kommunalen Kindergärten teilweise vom TVÖD abgewichen wird, eben weil die gar nicht mehr tarifgebunden sind, weil das ist ja bisher lange Zeit unser Blick gewesen, dass wir gesagt haben, wenigstens in kommunaler Hand, wenigstens gilt der Tarifvertrag, um jetzt festzustellen sozusagen, wissen wir gar nicht so ganz genau eigentlich.
Also meines Wissens sind es, glaube ich, in Baden-Württemberg noch 48% der Kommunen, die noch tarifgebunden sind, aber das ist natürlich zu wenigstens weniger als die Hälfte. Und also das mit der Tarifbindung ist gar nicht so schlimm sozusagen. Also natürlich, wenn jemand nicht im Arbeitgeberverband ist, ist es natürlich schlimm, weil die uns als Tarifpartner fehlen. Aber solange wir dieses Vergütungsniveau haben, was wir jetzt erreicht haben, orientieren sich alle daran. Die Leitwährungsfunktion bleibt. Ein freier Träger kann sich nicht erlauben, unterhalb der S8a zu bezahlen, weil sonst die Erzieherin, Fachkräftemangel, in den Nachbarort geht und dort anfängt, wo sie die S8a oder die S8b kriegt. So. Und das ist aber sozusagen auch ein Kannibalismus unter den Trägern, dass man sagt, wir haben nun mal den Fachkräftemangel, und jetzt haben wir den Deutschen Kinder- und Jugendhilfebericht, den 17., der kam jetzt raus letzte Woche. Und dort wurde auch nochmal konstatiert, der Fachkräftemangel, so es ihn denn überhaupt gibt, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, ist hauptsächlich auch daran begründet, weil die Arbeitsbedingungen nicht ausreichend gut sind. Mhm. Das heißt, wir hätten die Leute, wir haben die in petto, ähnlich wie in der Pflege, da gab es ja auch die Kampagne, ich komme zurück, wenn, könnten wir für die Kita jetzt eigentlich auch anfangen, ich komme zurück, wenn. Und vor allem auch ältere Kolleginnen, es ist wahnsinnig schwierig, das bis zur Rente tatsächlich zu schaffen, den Job. Und das können wir nur erreichen, wenn wir mehr zurückgewinnen sozusagen. Aber ich denke, in Bezug auf Tarifvertrag und tarifliche Vergütung ist aufgrund des Fachkräftemangels momentan gar nicht so das Problem. Das Problem ist, dass Rahmenbedingungen, und die sind wiederum auf der Landesebene geregelt, über das Kita-Gesetz, über die Mindestpersonalverordnung, dass die unterschritten werden und ausgehöhlt. Der Städtetag hat jetzt da wirklich eine einen dramatischen Vorstoß gemacht, indem er im Kita-Gesetz einen Erprobungsparagraphen geschafft hat, hineinzubringen, der es den Trägern ermöglichen soll, auszuprobieren, Konzepte auszuprobieren, wie sozusagen Betreuung gut gelingen kann, unter Voraussetzung auch des Fachkräftemangels, bedeutet aber im Prinzip die Umgehung von Standards, die existieren. In der Wissenschaft weiß ich, was ein angemessener Fachkraft-Kind-Schlüssel in bestimmten Altersgruppen ist. Ich weiß entwicklungspsychologisch, was Kinder wann brauchen und auch welchen Betreuungsschlüssel. Das wird jetzt aber damit sozusagen untergraben, indem man Erprobungen macht. Den Gewerkschaften und auch zum Teil den Trägern wird dann vorgeworfen, wir seien da nicht fortschrittswillig und sind Innovationsbremserinnen und wären sozusagen nicht kreativ genug, sozusagen andere Lösungen da uns zu überlegen. Und das soll der jetzt eben ermöglichen, der Erprobungsparagraf. Und gleichzeitig ist es aber so, dass selbst die Träger jetzt so weit sind, dass sie sagen, machen wir nicht, weil weniger ist sozusagen der Exodus, sage ich jetzt mal. Weniger geht nicht und das haben selbst die Träger verstanden, weil sie wissen, sie verkraulen sich ihre Leute, sie halten das Personal nicht, was sie haben und sie werden schon gar keine neuen gewinnen. Wenn ich da als Praktikantin in die Kita komme und die Bedingungen sehe, dann überlege ich mir viermal, ob ich die Ausbildung anfange und da kann ich noch so eine Ausbildungsoffensive gestartet haben, das wird einfach schwierig. Und wenn ich schon in der Ausbildung überfordert bin oder dann auch als junger Berufseinsteiger oder so oder Berufseinsteigerin, eine Katastrophe.
Du lässt sofort, ich will, ja. Ich will nur kurz unterstreichen, was du gesagt hast, dass meine Zahlen natürlich Quatsch waren. Ich habe die aus meinem Landkreis gerade verwechselt mit denen in ganz Baden-Württemberg. Toll, dass ich selber die Zahlen erhoben habe und gleich Quatsch rede. Deswegen danke für die Korrektur. Umso ländlicher der Landkreis wird, umso mehr kleine Kommunen mit dabei sind, umso weiter geht natürlich der Schlüssel runter. Da genau. War ich gerade gedanklich, wenn man durch ganz Baden-Württemberg den Durchschnitt sieht, dann hat man ja die großen Kommunen mit dabei, die ganzen Städte und so, die immer 100% Tarifbindung haben. Da war ich gerade falsch abgebogen, deswegen danke für deine Korrektur jetzt.
Zwei Punkte, also zum einen, ja natürlich, weniger ist nicht immer mehr, sondern manchmal ist weniger einfach weniger. Und ich freue mich ein Stück weit, dass da tatsächlich auch die Träger sagen, nee, das geht einfach nicht. Also, weil das klingt so ein bisschen wie, ja, euch fehlt die Kreativität. Das klingt so ein bisschen wie, wenn das Flugzeug am Abstürzen ist, fehlt dem Piloten die Kreativität, die Schwerkraft auszuhebeln. Also,
ja, genau, so ist ein guter Vergleich.
Und ja, auch aus meinem persönlichen Erleben heraus, ich hatte ursprünglich tatsächlich mal vorgehabt, soziale Arbeit zu studieren oder Sozialpädagogik und habe dann meinen Zivildienst damals noch, für die Jüngeren unter euch erkläre ich das irgendwann mal, aber den habe ich tatsächlich sehr bewusst auch in einer Einrichtung aus der Kinder- und Jugendhilfe gemacht und fand die Arbeit an und für sich total toll. Aber wenn ich mir dann angeschaut habe, was man in dem Bereich dann verdienen konnte, das war ein kirchlicher Träger, und wie dann halt auch das Ganze drumherum ist, was man an Bürokratie hat, an mit der Einrichtung, mit der öffentlichen Hand, wo man ja dann halt auch in dem Bereich zumindest dann die Kinder zugeteilt bekommen hat und natürlich Eltern. Also das hat mich dann am Ende dann dazu bewogen, doch lieber Politik zu studieren und bin dann hier gelandet. Aber ja, das ist eine spannende Sache und beim Thema Ausbildung wurde ja auch schon vieles gemacht. Da gibt's ja auch mittlerweile verschiedene Zugänge zum Erzieherinnenberuf.
Genau, ja.
Auch etwas, was vielleicht für heute etwas zu viel wäre, aber auf jeden Fall auch ein sehr spannender Aspekt. Du hast aber vorhin ja schon anklingen lassen, es gibt ja so ein bisschen Bewegung beim Thema, sage ich mal. Auch auf der Bundesebene, es laufen ja gerade noch die Koalitionsverhandlungen. Ich gehe auch davon aus, die laufen noch immer noch, wenn diese Folge erscheint. Was ist da gerade jetzt für den Kita-Bereich auch relevant in der Mache oder einfach wichtig jetzt zu beachten, was da besprochen wird?
Also es wird insgesamt geguckt und es war schon vor dem Bundeshaushalt so oder vor den Koalitionsverhandlungen, dass ja auch die kommunalen Haushalte beschlossen werden mussten. Die Stadt Tübingen allein hat mehrere hundert Sparvorschläge ihrem Gemeinderat vorgelegt und das also kann man wirklich flächendeckend beobachten und wir haben erfahren, dass über 80% der Kommunen in Baden-Württemberg keinen gedeckten Haushalt eigentlich hatten bei ihren Haushaltsabschlüssen so. Und auf der Bundesebene kennen wir jetzt gerade die Gemengelage, dass es sozusagen unterschiedliche Perspektiven darauf gibt, wie ein Staat geführt wird sozusagen. Also Schuldenbremse ja oder nein. Was bedeutet investieren und wo soll das Geld, was da ist, eigentlich landen? Und wer profitiert da auch davon? Also ich sage immer, wir haben eigentlich kein Ausgabenproblem, wir haben Einnahmenproblem und darüber sollte man verhandeln, was reinkommt in den Topf, um dann eben bis ganz nach unten auch die sozialen Dienstleistungen des Staates sozusagen auch zu finanzieren. Und momentan ist, so wie ich es mitbekomme, es ist natürlich geheim, die Koalitionsverhandlung, aber dass auch dort geguckt wird, wie kann ich sozusagen auch nochmal sparen sozusagen. Oder eben, jetzt wurden große Investitionspakete beschlossen, ja, auch für den Bereich Bildung. Allerdings haben wir da jetzt den Punkt, dass wir ja im SGB 8 jetzt den Rechtsanspruch auf den Ganztag an den Schulen vor der Brust haben. Das heißt, der Fokus ist in Bezug auf die Kitas gar nicht so stark da, was jetzt nochmal Investitionen angeht, weil man da sagt, man ist einen guten Schritt weitergekommen und so weiter und man guckt schon, wie man da sparen kann. Aber wo jetzt eigentlich der Hase im Pfeffer liegt, ist der Ganztag an den Schulen. Und da wird jetzt nochmal geguckt, da sind Gelder bewilligt worden, aber da geht es jetzt erstmal um die Steine, um Investitionskosten, um Schulen, die eigentlich als Halbtagsschulen gebaut sind, fit zu machen für den Ganztagsbetrieb, weil das sind die meisten Schulen ja noch gar nicht. Ja? Wenn ich Ganztagsschule ernst nehme, ist es eine Rhythmisierung aus Unterricht und Sozialpädagogik und ich brauche Freiräume, ich brauche Ruheräume. Die jetzigen Schulen sind dafür nicht ausgelegt. Und wenn wir Glück haben, sind Neubauten werden so geplant. Aber ihr wisst, im öffentlichen Bereich, Haushaltsgelder müssen beantragt werden, ganz lange zeitliche Vorläufe, da sind wir noch lange nicht. Und jetzt soll mit dem Bestand sozusagen und den Geldern, die da fließen, wenn man die Milliarden dann runterrechnet, landen in Baden-Württemberg trotzdem nur ein paar Millionen sozusagen und dann wieder auf den Träger runtergerechnet. Es landet ganz wenig tatsächlich dann vor Ort, wo ich wirklich dann auch den Ganztag ausbauen kann. Also das ist der Punkt, wo, wenn wir schon sagen, da sind doch Gelder beschlossen, dann werden die eher dorthin fließen. Und für die Kita sehe ich gar nichts. Im Gegenteil, da hat jetzt die Familien- und Jugendministerkonferenz zusammen mit der Kultusministerkonferenz Empfehlungen herausgegeben, dass man doch das Qualifikationsniveau der pädagogischen Fachkräfte absenken kann. Und zwar von dem DQR Level 6, was einem Bachelor-Niveau entspricht, was unserer Aufwertung auch entspricht, dass man sozusagen jetzt auch ein besseres Gehaltsgefüge erreicht hat, soll jetzt abgesenkt werden auf den DQR Level 4, wo wir uns bei der sozialpädagogischen Assistentin befinden, die heutzutage gar nicht als Fachkraft gilt. Also für den Haftungsfall, einem Kind passiert was, haftet die Erzieherin, nicht die sozialpädagogische Assistentin. Und die Idee von höchster Stelle, eben diese Ministerkonferenzen, haben das jetzt rausgegeben, das Ausbildungsniveau zu senken. Was bedeutet kürzere Ausbildung, weniger Qualifikation? Darüber wird jetzt probiert, da sozusagen das System auszuhöhlen, was für uns natürlich krasse Konsequenzen auch für die Aufwertung und die tarifliche Vergütung hat. Also alle Aufwertungsbemühungen, die wir auch seit 2009 aufgebracht haben und wo wir Erfolge errungen haben, drohen jetzt sozusagen in einem großen Schwapp quasi wieder zurückzugehen. Und wir reden da von einer Deprofessionalisierungsdebatte. Und gestern war nochmal, das ist jetzt zwar ein Stück weit ein anderes Thema, aber es ging um die Zahlen zur Jugendkriminalität in Baden-Württemberg. Da hatte die grüne Landtagsfraktion zu einem Fachgespräch geladen. Und also weil das eben mein Bereich auch ist, Erziehung, Bildung, soziale Arbeit. Es ging darum, das Jugendstrafrecht, ob das verschärft werden soll, sozusagen früher die Kinder strafmündig zu machen und wie sozusagen Prävention funktionieren kann. Da hat die Jugendhilfe eine große Rolle gespielt, Kinder- und Jugendhilfe. Wenn ich aber Sparmaßnahmen da ansetze, den Rotstift am SGB 8, dann habe ich genau in ganz vielen Bereichen Folgeerscheinungen und später auch gesellschaftliche Folgekosten, die wahnsinnig viel teurer sind, als jetzt da zu sparen. Und genau deswegen müsste man auf der Bundesebene, um den Kreis zu schließen, dahin kommen, dass man gerade den Sozialstaat eben stärkt und nicht schwächt, um nachher A, gut aufgestellt zu sein, dass es eben nicht mehr passiert, dass wir so marode gespart sind, dass Brücken einstürzen, sondern dass wir nachher in einer Situation sind, alle fühlen sich auch wohl und sicher in diesem Land, weil wenn eine Brücke einstürzt, glaube ich, hat es schon auch Konsequenzen für die Wahrnehmung des Staates sozusagen. Wir können uns also nur einen Gefallen tun, soziale Kosten quasi uns auch aufzuerlegen, auch wenn die nicht direkten Output haben. Aber langfristig gesehen wird uns das auch als Demokratie, glaube ich, stärken. Und ob aber sozusagen dieser Appell dann ankommt und ob sich, welche Partei sich wie durchsetzt, welche Positionen müssen wir jetzt abwarten, das wissen wir nicht. Aber es zeichnet sich im Moment ab, dass eher auf Sparkurs gefahren wird. Und das halte ich für echt gefährlich dann insgesamt auch.
Ja, können wir dir, glaube ich, ohne uns in dem speziellen Bereich jetzt perfekt auszukennen, sofort bejahen, weil, also, was mir sofort eben durch den Kopf ging, war, jeder Euro, den man im sozialen Bereich investiert, kommt mehrfach zurück durch Kosten, die man an anderer Stelle dann halt einfach spart. Aber wahrscheinlich gibt es dann natürlich auch einfach politische Strömungen, die Law-and-Order-Politik billiger finden, auch wenn sie es am Ende gar nicht ist, als mal zu sagen, wir sorgen dafür, dass Kinder vernünftig betreut werden, von der Kita über die Schule bis halt auch in weitere Bildungselemente dann eben auch hinein. Und natürlich auch ein Aspekt, jetzt wurde ganz viel Geld versprochen, wo und wie viel dann wo ankommt, sag mal dahingestellt und vor allem auch ja über viele Jahre hinweg, wo das jetzt verteilt wird, das ignoriert, aber natürlich auch völlig die laufenden Kosten, weil klar, es ist schön, wenn man eine neue große Schule baut, wo man dann auch einen Ganztagesbetrieb räumlich ermöglichen kann, wenn dann am Ende nicht das Geld dahinter steht, um das auch tatsächlich zu betreiben. Genau. Sowohl was das Personal angeht, als auch Wartung und so weiter. Gab jetzt letztens, habe ich einen Post gesehen von der Tagesschau aus einer Schule in Dortmund, wo sie das Dach mit einer Stahlkonstruktion extra stützen mussten, weil das einsturzgefährdet war und natürlich der Klassiker wahrscheinlich die Toiletten in einem unglaublich schlechten Zustand sind. Mhm. Und letzten Endes können wir das alles sehr, sehr gut darauf zurückführen, dass wir seit Jahrzehnten mittlerweile die Reichen in unserem Land von der Vermögensteuer befreit haben, beziehungsweise sie nicht wieder so reformiert haben, dass man sie wieder erheben kann. Mhm. Und dass dann halt immer, ja, es ist jetzt leider gerade kein Geld dafür da. Ne? Genau. Also kann man ja auch gar nichts machen. Ne? Mhm. Also wenn kein Geld da ist, das ist ja... Mhm. Das ist ja Naturgesetz im Grunde genommen. Ne?
Also. Genau, und da wäre der Hebel sozusagen nicht nur den Mangel zu verwalten, der ja selbst gemacht ist. Der Mangel ist selbst gemacht. Man könnte es ändern, indem man sozusagen mehr Mittel reingibt. Aber auch die Logik müssen wir auch flächendeckend, glaube ich, auch bei Gemeinderätinnen und so weiter oder bei politischen Verantwortlichen vor Ort. Das ist nicht Gesetz, die Schuldenbremse an sich. Ja? So, also das ist... ein Gedankenkonstrukt, sage ich mal. Und das, was eben momentan gemacht wird, ist eine Mangelverwaltung. Und man begrenzt sich aber auf die selbstgesetzte Grenze, ohne zu gucken, wie kommt denn Geld. Was jetzt die Städte in Baden-Württemberg schon gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, wenn ihr vom Bund immer mehr Ansprüche nach unten gebt, gebt uns auch das Geld dazu, Konnexität so als Prinzip. Das haben sie schon verinnerlicht. Aber dann ist ja sozusagen die Frage auf der Bundesebene, die müsste ja dann dafür sorgen, dass mehr Geld in die öffentliche Kasse kommt, was ich dann verteilen kann. Und diese selbstgesetzten Grenzen, da müssen wir weg, weil wir sonst, es fährt tatsächlich an vielen Stellen dann direkt gegen die Wand.
Ihr seid jetzt ja schon mitten bei unserem letzten Punkt, was passieren muss, damit es besser wird. Habt ihr das jetzt vor allem politisch diskutiert? Ich würde das am Ende gerne noch ein bisschen gewerkschaftlich diskutieren. Ich habe vor 10 Jahren bei der Jana ein Projekt gemacht, die ja inzwischen in Berlin ist, wo es um die Mobilisierung ging. Ich glaube, das war damals eine TVÖD-Runde. Und ich habe 2 Monate für Verdi eigentlich jeden Tag 2 bis 3 Kitas besucht, da mit den Kolleginnen und Kollegen geredet, nochmal sind sie organisiert oder sind sie es eben nicht und mal hier, tragt euch in die E-Mail-Liste ein, damit ihr informiert seid über den Streik, wird danach wieder gelöscht, bla bla bla. Wahnsinnig mühselig im Kita-Bereich, weil man natürlich im Gegensatz zu IG Metall jetzt nicht einen Betrieb hat, wo irgendwie 700 Leute arbeiten, sondern wo halt 12 Leute arbeiten, wenn es hochkommt und die dann eben einzeln abfrühstücken muss. Was ist denn da der momentane Stand? Was muss denn eigentlich passieren von gewerkschaftlicher Seite aus? Wo sind da die Problemlagen? Ich will gleich noch die 2. Frage mit reinpacken, weil die gehört ja eigentlich dazu. Man hat es ja noch nicht mal mit einem einheitlichen Gefüge zu tun bei den Kitas. Also ich habe jetzt TVÖD gesagt, das betrifft die Kommunalen. Aber wir haben dann ja eben auch noch die kirchlichen Träger. Wir haben noch diese Vereine. Inwiefern ist es überhaupt möglich, die zu organisieren? Was bringt das denen? Wo unterscheidet sich das? Also das vielleicht noch, dass man dann Einblick davon bekommt. Das ist ja kreuzkompliziert in dem Bereich.
Ja, das stimmt, genau. Naja, also natürlich ist Organisierung immer wichtig, dass sozusagen, also es hilft auch im politischen Diskurs, wenn ich einen O-Ton einer Erzieherin habe, einem Politiker gegenüber, einem Verantwortungsträger, dann ist das auch nochmal anders überzeugend, als wenn ich jetzt sozusagen als Vertreterin da bin, die eh immer nur den Finger in die Wunde legt sozusagen, weil die persönliche Betroffenheit dann einfach auch nochmal kommt. Und in Bezug auf die Organisierung kann ich sagen, dass wir zumindest für den öffentlichen Dienst, den ich überblicken kann, auch für Baden-Württemberg, haben wir eine sehr gute Mitgliederentwicklung, jetzt auch gerade was die TVÖD-Runde, die ja aktuell läuft, angeht. Also es organisieren sich immer mehr Kolleginnen. Wir haben für den Kita-Bereich eine Kampagne gestartet, die heißt SOS Kita. Da ermutigen wir die Kolleginnen, sich ihrer Professionalität bewusst zu werden und auch nur innerhalb derer zu agieren und danach einen Stopp zu setzen. Da haben wir das Personalbarometer als Instrument entwickelt, was sozusagen auch den Eltern am Ende transparent machen soll, wann welche Betreuungssituation gegeben ist und womit sie rechnen können. Die Idee ist sozusagen, dass es auch Teil des Betreuungsvertrags wird, dass klar ist, wenn das volle Personal da ist, wird alles nach Konzeption gemacht, alle Kolleginnen sind da, wir können auch den Ausflug machen. Wenn Kolleginnen fehlen, ist es dann abgestuft. Also es ist wirklich ein Barometer, was farblich hinterlegt ist. Grün, alle sind da, es läuft wie geplant, auch nach Bildungsplan. Dann wird es gelb, da fehlt eine Kollegin, da können wir keinen Ausflug machen oder nicht ins Schwimmbad. Es wird orange, dann ist es so, dass ich kein Bastelangebot mehr machen kann oder so. Und dann geht es in den dunkelorangen Bereich, wo ich Öffnungszeiten kürze und im roten Bereich muss ich wirklich schließen und Gruppen schließen, wie auch immer, oder nur die Hälfte der Kinder kommen lassen. Also so eine Abstufung, das muss jede Kita für sich selber machen. Das ist dann auch ein Prozess, den wir auch mit begleiten, insofern es unsere Kapazitäten zulassen. Du hast schon gesagt, die Verteilung der einzelnen Kitas ist ja wirklich flächendeckend. Da können wir als Hauptamtliche gar nicht in dem Sinne agieren. Was sich bewährt hat, ist, wenn wir so Multiplikatorinnen-Systeme haben. Also bei größeren Trägern haben wir eine Betriebsgruppe bei der großen Stadt sozusagen und dann ist in jeder Kita dieser Stadt eine Multiplikatorin oder 2, die dann sozusagen auch als Bindeglied fungieren für Abfragen oder auch für die Moderation solcher Prozesse zu sagen, wie machen wir denn unser Personalbarometer? Wie sieht es konkret für unsere Kita aus? Wie viel besondere Förderbedarf Kinder haben wir? Wie viel Sprachförderbedarfe und so weiter? Und dann würden wir abspecken, sozusagen, wenn wie viele Personen da sind, was wir dann anbieten. Und für den kirchlichen und freien Bereich, da ist es tatsächlich so, dass wir da zwar berufsfachlich die schon auch mitversorgen, aber die Betreuung tatsächlich hinter dem zurücksteht, was wir in den Kommunen leisten können. Wir haben natürlich da auch andere Strukturen. Wir haben starke Personalrätinnen, die da auch sozusagen wichtige gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb mitmachen.
MAVs heißen die da ja, oder?
Im kirchlichen Bereich sind es die MAVen, genau. Und bei freien Trägern, wenn es jetzt auch GmbH sind oder so, die können dann auch Betriebsräte zum Beispiel haben, Betriebsrätinnen. Was natürlich immer gut ist, wenn die Beschäftigten selber Mitglied sind, das werden sie im freien Bereich häufig über konkrete einzelne individuelle Rechtsanfragen. Und dann können wir da versuchen, nochmal zu gucken, wie man als Gewerkschaft dann auch Kontakt hat und Fuß fasst, dass die sich sozusagen auch als Gesicht der Gewerkschaft in der Einrichtung verstehen. Und dann ist zum Beispiel der Peter, der von der Gewerkschaft und der den Draht dazu hat. Wir sind aber am besten alle Mitglied dann irgendwann, ja. Und dann ist es ja so, dass wir jetzt auf der übergeordneten Ebene, zum Beispiel regional im Bezirk oder auch im Landesbezirk Baden-Württemberg, zum Beispiel Fachtage oder Austauschformate anbieten, Vernetzungstermine, wo die dann natürlich auch dazukommen können und wo wir uns abstimmen. Und das ist einerseits der berufsfachliche Teil, der übers Kita-Gesetz und die Verordnung läuft, wo also auch ich dann viel eher politische Lobbyarbeit auf der Landesebene mache, aber dann auch, wenn es darum geht, wieder den nächsten Tarifabschluss S&E zu erarbeiten, die Forderungsdiskussion zu machen, also die Tarifschiene zu fahren, auch da holen wir dann die freien und kirchlichen Träger in die Forderungsdiskussion zum Beispiel dazu. Und das wirkt auch mobilisierend, weil ich dann das Gefühl habe, ganz konkret vor Ort, auch wenn dieser Tarifvertrag auf der Bundesebene so weit weg ist, aber ganz konkret in die Forderungsdiskussion mit Einfluss zu nehmen, dabei zu sein und auch nochmal klarzukriegen, das, was monatlich auf meinem Konto landet, kommt eben von diesem Tarifvertrag, entweder direkt oder auch indirekt, aber alle orientieren sich ja dran. Von dem her versuchen wir eben über diesen Austausch und manchmal über den Weg Einzelanfragen zu gehen. Und je mehr wir sind, desto besser ist es natürlich. Das sind ja Machtfragen, das wisst ihr.
Vielleicht ganz kurz, Tarifvertrag S&E, Sozial- und Erziehungsdienste.
Ja.
Genau. Weil nicht alle unsere Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen immer alle unsere Abkürzungen kennen. Wir sind da ja auch ein sehr, sehr gutes oder schlechtes Beispiel, je nachdem, wie man sieht bei den Gewerkschaften, was so Abkürzungen angeht, die am Ende niemand kennt, der nicht in dem Bereich zu tun hat.
Genau, Sozial- und Erziehungsdienst, ja genau, diese Branche sozusagen. Ja, genau. Ja.
Wenn ihr gerade die Sendung anschaut und selber in einem kirchlichen Träger arbeitet, dann entnehme ich dem und will das nochmal als Appell formulieren. Auch ihr könnt und sollt euch organisieren. Ich weiß, da gibt es viele Ängste, weil die gewerkschaftliche Organisation da nicht immer selbstverständlich ist. Mein Kreisvorsitzender in Esslingen-Göppingen, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGW, ist selber in einem kirchlichen Träger, ist in der MAV aktiv. Die rufen tatsächlich auch zum Streik auf, wenn wer die streikt, machen da Solidaritätsstreiks. Also da ist ganz viel möglich. Und da könnt ihr euch gerne an uns wenden. Wir können da entweder Kontakt mit der Nancy herstellen oder eben auch mit Leuten, die selber aus kirchlichen Trägern kommen und da auch nochmal Ängste nehmen können. Deswegen ganz großer Appell, nicht denken, ich bin in einem kirchlichen Träger, arbeite dort, Gewerkschaft kommt für mich nicht in Frage. Das Gegenteil ist wahr. Das nur als
sehr
Appell
gut, ja.
dazu.
Genau.
Genau. Und natürlich auch für den Kita-Bereich, du hast es ja vorhin schon gesagt, der TVÖD ist da sehr prägend, was so Vergütungsstrukturen und sowas angeht, auch über den ÖD hinaus, also öffentlichen Dienst hinaus. Insofern auch immer wichtig, sich da zu organisieren und da bei den Tarifverhandlungen Druck zu machen. Wir drücken euch natürlich sehr die Daumen, dass das jetzt halt auch noch irgendwie zu einem halbwegs befriedigenden Abschluss da in dem Bereich kommt. Die Schlichtung ist ja erstmal vorbei. Jetzt wird geguckt, wie man mit dem Ergebnis umgeht. Mal gucken, wie lange das da noch geht. Also ist ja auch wirklich ein schwieriges Feld gerade. Hast du noch einen Punkt, den wir vielleicht bislang in unserem Gespräch vergessen haben, so zum Schluss?
Ja, vielleicht tatsächlich, was man, das hattet ihr in dem letzten Podcast auch gefragt, ich habe ja interessiert zugehört.
Das freut uns.
Was sozusagen über die DGB-Ebene möglich wäre, um das Kita-System zu unterstützen. Da gibt es nämlich tatsächlich eine Idee von uns, weil ich ja ganz am Anfang angesprochen hatte, dass wir über das System Kita hinausdenken müssen. Und was jetzt, wo der DGB ins Spiel kommt, wäre die Arbeitsbedingungen der Eltern, die sozusagen in anderen Bereichen arbeiten, auch im großen IG Metall-Bereich zum Beispiel, dass die Betreuung ja sozusagen, wenn die Kita ausfällt, auf die Eltern zurückfällt. Das heißt, wir müssten eigentlich gucken, was es auch für Eltern nochmal für familienfreundlichere Lösungen gäbe, um oder auch für Unternehmen, welchen Beitrag die leisten können, um das System Kita zu entlasten. Weil wir können uns die Fachkräfte nicht backen und wir haben einen bestimmten Bedarf an Zeiten, aber das wird nicht ausreichen tatsächlich. Also rein rechnerisch reicht es für den Bedarf tatsächlich erstmal nicht aus. Und auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht. Also woran ich denke ist, das hat viel mit ja, Familienpolitik, aber auch Gleichstellungspolitik zu tun. Nämlich, wenn sozusagen die Kita ausfällt, ist ganz logisch irgendwie die Konsequenz eines der Elternteile und meistens ist es doch die Mutter, ja. Die ist dann vielleicht auch in Teilzeit, wenn es so unter Druck ist, dass sie das gar nicht abbilden kann, in Vollzeit zu machen. Das beobachten wir noch. Wo man über sowas auch nachdenken könnte, wie Pflegegeld zum Beispiel. Also für jede zu betreuende Care-Person im Haushalt dann vielleicht auch nochmal, vielleicht auch bezahlte Stunden oder Tage vom Arbeitgeber zu bekommen. Zu sagen, gut, du hast zwei Kinder und die Schwiegermutter noch zu betreuen, zu Hause zu pflegen, dann kriegst du schon mal 3 Stunden am Tag von uns bezahlt und kannst dir aber für Care-Arbeit einsetzen. Also sozusagen auch eine arbeitgeberfinanzierte Care-Arbeitskomponente einzuführen, um das Kita-System wiederum zu entlasten. Das ist sehr visionär, aber das ist so ein Punkt, wo wir in eine gesellschaftliche Debatte kommen könnten und auch weg davon kommen würden, dass es immer Frauen machen oder überwiegend Frauen, die Teilzeitfalle kommt, die Rentenlücke dann entsteht und so weiter. Also ihr wisst ja, dass es sozusagen diesen Rattenschwanz dann hinten raus hat, Führung in Teilzeit zu ermöglichen. Auch, also männliche Führung in Teilzeit, aber auch weibliche Führung in Teilzeit. Und im Prinzip muss es um Ausgleichszahlungen eigentlich gehen, um ernsthaft das System und eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung für die Care-Arbeit zu übernehmen. Das ist eigentlich die große Überschrift. Und ich finde, da wären wir im Geschäft mit dem DGB, weil wir ja sozusagen, klar, die Einrichtungen und die Beschäftigten betreuen, aber wir brauchen, um gesamtgesellschaftlich zu werden, brauchen wir den Zusammenschluss von allen. Und da wäre das ein toller Ansatzpunkt.
Ja. Mosaik für dich auch Betriebskindergärten?
Das löst in dem Sinne nicht das Problem, weil das ist nur eine andere Betreiberform und ich habe immer noch genauso wenig Fachkräfte. Also ob ich die jetzt betrieblich habe oder woanders, das ist nicht die einzige Lösung. Das kann dem einzelnen Arbeitnehmer hilfreich sein, weil er dann nur einen Weg hat. Der geht dann zur Arbeit, gibt dort das Kind ab und kann dort arbeiten und hat diese Wege nicht dazwischen. Es erleichtert es, aber es löst nicht das Fachkräfte- und Betreuungssystem, weil wenn auch diese Betriebskita zu gering besetzt ist und um 14 Uhr schließen muss, kann die Mutter trotzdem nicht bis 16 Uhr arbeiten. Und dementsprechend müsste eigentlich so ein Care-Anteil nochmal mitbedacht werden.
Gut, Nancy, dir vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich fand es unheimlich interessant tatsächlich, weil ich war zwar letztens in dieser Kita, aber ich habe sonst natürlich mangels Kinder in meinem Umfeld oder eigene gar, habe ich da wenig Berührungspunkte mit. Und glaube, es betrifft aber da draußen sicherlich unheimlich viele Leute, entweder unmittelbar, weil sie dort arbeiten oder genauso unmittelbar, weil sie ihre Kinder halt gerne betreut und ja auch gebildet haben möchten. Und insofern hoffen wir, dass es da vielleicht auch mal zur Verbesserung kommt. Wie immer gilt, das beste Mittel ist, sich organisieren. Und daher vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ich hoffe, ihr fandet es auch interessant. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wo das geht. Oder natürlich teilt auch diese Folge sehr gerne mit euren Freundinnen und Freunden, mit der Familie und mit Kolleginnen und Kollegen natürlich auch. Und dann sagen wir danke.
Noch nicht tschüss.
Noch nicht tschüss. Peter hat noch was.
Ich habe noch kurz einen Nachtrag und einen Vortrag.
Ausnahmsweise bin ich mal der schnell fertig werden.
Ja, passiert auch.
Normalerweise ist das Peter.
Grüße raus an Jürgen Dispan vom IMO-Institut. Wir haben nämlich in der vorletzten Folge mit der zweiten Bevollmächtigten der IG Metall Stuttgart darüber spekuliert, wann eigentlich die erste Frau eine Geschäftsstelle der IG Metall geleitet hat. Und der Jürgen hat kommentiert und hat die früheste Kollegin bisher gefunden. Ich glaube, kannst du in den Comments nochmal drauf hinweisen. Ich glaube, es war 2001, wo er es entdeckt hat. Also wir haben sozusagen hier weiter ein Projekt laufen. Wenn ihr noch eine Geschäftsführerin kennt, die früher eine Geschäftsstelle der IG Metall geleitet hat, es werden noch Anträge angenommen. Wir finden noch raus, wer die erste war. Und nur als Vorausschauen, auch das im Sinne der Community-Pflege. Wir haben eine E-Mail bekommen zu unserer letzten Folge mit dem Philipp zu den Lieferdiensten und zwar von einem Betriebsratsmitglied von Lieferando und der würde auch gerne kommen und ein bisschen aus der Sicht nochmal der Leute, die da arbeiten und die da Betriebsratsarbeit machen, einfach über Lieferando reden. Da gucken wir jetzt, dass wir da möglichst schnell das in unserem Sendekonzept unterbekommen. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend.
Ja. Und es gibt natürlich auch noch aktuellere Entwicklungen auch bei dem Thema. Insofern lohnt es sich da auf jeden Fall, demnächst nochmal drauf einzugehen.
Und in diesem Sinne wünsche ich jetzt aber allen einen schönen Tag. Nancy, schön, dass du da warst.
Vielen Dank sehr fürs gerne. Zuhören und fürs Zuschauen. Vielen Dank, Nancy, für deine Zeit. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch das nächste Mal wieder ein hier beim Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart.
Oh, gerade noch gerettet.
Ciao.
Tschüss.
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.